Ja, ich glaube, viele Amerikaner sehen Europa generell als Museum, in das man im Sommer hinfährt, um so ein bisschen das Leben zu genießen. Und sie unterschätzen total, was wir hier weiterhin für unglaubliche Industrie und auch für Talent haben. Ich hatte das vor ein paar Wochen im Kleinen mit einem Partner von Sequoia bei einem kleinen Dinner gemacht. Und der war ganz überrascht, wie hochqualitativ diese deutschen Gründer waren.
Weshalb wir ja wirklich hier sprechen, vor allem ist, weil wir ein bisschen anteasern möchten, dass wir am 15. Oktober ein Event veranstalten zusammen. So, ich habe das vor 2 Wochen schon mal erzählt oder angeteasert. Wir haben ja was vor, und zwar wollen wir ganz gerne Deutsche zusammenbringen hier im House of AI in San Francisco und so ein bisschen diese Brücke ja noch stärken, die wir sowieso schon die ganze Zeit bespielen. Und ich hatte vor 2 Wochen schon erzählt, dass ich das nicht alleine mache, sondern mit einem Freund. Und dieser Freund, der heißt Christian Weniger und ist heute hier im Podcast zu Besuch. Christian ist ein Wunderkind meines Erachtens. Er hat verschiedene geile Sachen gemacht, hat unter anderem beim Staatsfonds irgendwo in Abu Dhabi gearbeitet, hat einen eigenen VC gegründet, hat ihn verkauft, ist dann nach Stanford gekommen, um sein MBA zu machen, und da habe ich ihn kennengelernt. Und wir haben beide so ein bisschen dieses Desire sozusagen, eben ja Deutschland und San Francisco vor allem zu verbinden, und haben uns gesagt, warum machen wir da nicht draus was? Und deswegen ist Christian heute bei mir im Podcast zu Gast. Aber genug der Vorworte, auf geht's in den Podcast mit Christian Weniger. Auf geht's. Moin Christian.
Hi, danke für die schöne Einleitung.
Ja, grüß dich. Sag mal, ich habe ja gerade schon gesagt in der Einleitung, dass du in Stanford dein MBA gemacht hast. Und das ist, muss ich sagen, immer sehr beneidenswert. Je mehr ich da mit Menschen mich austausche, die da studiert haben, je häufiger ich da selber auf dem Campus gehe, denke ich immer so, boah, hättest du das auch mal gemacht, weil ich das echt sehr, sehr, sehr cool finde. Aber jetzt habe ich gesehen, deine erste Veröffentlichung sozusagen nach dem MBA war, dass du jetzt irgendwie Redakteur bei der Zeit geworden bist. Erzähl mir mal den Schritt.
Genau, also ich habe einen Gastbeitrag verfasst in der Zeit, in der ich meine Beobachtung nach einem Jahr Silicon Valley gern teilen wollte, und insbesondere auch als jemand, der eben ganz neu eigentlich in der Bay Area ist und 10 Jahre vorher in Deutschland in Venture Capital und Startup-Ökosystem aktiv war, zu meiner Beurteilung, was wir vielleicht besser oder anders machen sollten, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Okay. Also du bist da nicht fest eingestiegen, sondern hast ein bisschen geholfen und deine Erfahrung geteilt. Sehr spannend, guter Artikel. Aber lass mal kurz vorher anfangen, bevor wir über das sprechen, was wir heute eigentlich vorhaben. Aber wo kommst du eigentlich her und wie bist du aufgewachsen?
Ich bin im Norden geboren, in Kiel, und habe meine Kindheit in vielen verschiedenen Städten verbracht, in Bonn, in Washington DC. Also daher kommt schon diese frühe Connect zu den Vereinigten Staaten, und dann wirklich die Jugend in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt verbracht. Und danach fürs Studium auch viel im Ausland gewesen, wieder in den USA, in Frankreich. Und dann hat es mich, wie du gerade schon angeteasert hast, dann beruflich auch eine Zeit in den Mittleren Osten getragen.
Okay. Und war das irgendwie so von deinen Eltern so vorgelebt, dass sie einfach so halt irgendwie Weltbürger war in gewisser Weise? Oder wie war so der Einfluss, dass du gesagt hast, okay, ich mache das auch und gehe halt irgendwie in andere Länder, und wie zieht sich da raus?
Also bei mir war es tatsächlich einiges mehr noch als bei meinen Eltern. Aber ich denke, diese frühen Jahre im Ausland verbracht zu haben, haben mich in einer Weise geprägt, so dass es mich immer wieder rausgezogen hat. Und dieses Interesse an anderen Kulturen und einfach anderen Arten, wie man Dinge macht und auch erfolgreich sein kann, begleitet mich weiterhin.
Okay, und erzähl mal kurz die Geschichte weiter. Also du bist dann nach Abu Dhabi. Ich meine, als Deutscher, wie kommt man da hin? Hast du wie da ein Praktikum mal gemacht und hast gesagt, hier will ich arbeiten? Oder war das einfach eine spannende Stelle? Wie ging das?
Genau, es war relativ klassisch über einen Recruiter. Ich hatte zu der Zeit in Frankfurt gearbeitet für eine große Investmentfirma, mehr im Bereich Private Equity. Und die suchten eben Mitarbeiter, Experts für den europäischen Markt. Und dann wurde ich angesprochen, und mein Glück rückblickend war, dass es innerhalb dieses riesigen Private Equity Departments ein ganz kleines Venture Capital Team gab von 4 Leuten, die irgendwie immer am fröhlichsten zur Arbeit kamen. Und ich mich dann mit beschäftigt habe, okay, wieso haben sie so viel Spaß? so dass sie mich da irgendwann gebeten haben und gefragt haben, ob ich vielleicht auch Teil von dem Team werden will. Und da startete dann wirklich so mein Schritt in Startup-Land.
Okay. Und dann nach den Jahren in Abu Dhabi bist du aber dann nach Berlin zurückgegangen. Wieso dann Berlin und was hast du da gemacht?
Genau, also erst nach Frankfurt tatsächlich und dann Berlin. Und das kam daher, dass ich eben mehrere Jahre aus der Ferne aus Abu Dhabi raus in Venture Capital Fonds und direkt in Unternehmen investiert habe. Und wir aber sehr, sehr wenig gemacht haben in Europa und vielleicht 90% des Kapitals im Silicon Valley platziert hatten. Zu der Zeit aber so langsam es losging, dass das Ökosystem sich entwickelt. Das war so, nachdem die ersten Gründer aus Rocket raus sind und ihre eigenen Gründungen gestartet haben. Mein Beitrag, den ich leisten wollte, ist eben diese Best Practices, die ich im Austausch mit den VCs und Firmen im Valley mitbekommen habe, in irgendeiner Weise in dieses wachsende Ökosystem einfließen zu lassen. Und das war der Grund, warum ich zurückgekommen bin. Die letzten 10 Jahre, wie du gesagt hast, in verschiedenen Fonds in der Heimat gearbeitet habe. Genau. Und dann ging's weiter.
Okay. Aber du hast auch, meine ich, mir mal erzählt, dass du halt einen eigenen Fonds dann gegründet hast und den hast du dann nachher sogar verkauft, ne? Mir war gar nicht bewusst, dass man so VC-Fonds auch verkaufen kann oder wie das funktioniert. Kannst du das noch kurz
genau, also relativ ungewöhnlich. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen VCs mit einem eigenen Exit. was aber auch wiederum toll ist, weil man irgendwie diesen Weg einmal komplett gegangen ist und dann mit den Gründern irgendwie noch mehr mitfühlen kann, wenn es eben durch diesen Prozess geht.
Ja, ich meine, da gibt's ja einige so deutsche Beispiele, ne? Wie dieses La Familia, wie das heißt, wurden die nicht auch von wie heißen sie denn?
General Catalyst.
Ja, General Catalyst gekauft und so. Also es gibt schon ab und an, dass das passiert, ne? Ist es dann einfach so für so einen großen VC irgendwie so eine Portfolio-Erweiterung einfach, dass sie sagen, bevor ich jetzt in 20 Firmen selber investiere, ist da halt ein interessantes Konstrukt, wo gute Tickets drin liegen?
Es gibt, glaube ich, ganz verschiedene Gründe. In dem Fall, soweit ich den kenne, ging es darum, in Europa präsenter zu sein. Manchmal sind es auch klare, sagen wir mal, ROI-Gründe etc. Aber man sieht es schon ab und an, insbesondere im transatlantischen Kontext auch.
Und dann hattest du ein bisschen Geld auf dem Konto und hast gesagt, jetzt musst du erst nochmal zurück an die Uni, ja? Und mit Sack und Pack und Frau und Kind bist du nach San Francisco gezogen.
Genau, zumindest so viel, um ein Jahr Sabbatical zu machen. Dann war eben der Plan, auf Basis von dem, was ich gesehen habe und mitbekommen habe bei den Gründern, mit denen ich täglich im Austausch war, dass es sie eben viel, viel früher in ihrem Weg, in ihrem unternehmerischen Weg in die USA zieht. Und dann hatte ich die Chance, als VC ohne Portfolio und ohne vertragliche irgendwie Restriktionen zu sagen, okay, wir gehen jetzt auch hier ins Valley und schauen uns das mal genau an, warum das so ist, um überhaupt erstmal zu verstehen, was hat sich geändert. Das war wirklich der Grund und ein Weg, wie das eben möglich war und zusätzlich natürlich auch super spannend ist über dieses Studium an der Business School in Stanford.
Also finde ich sehr beeindruckend, weil das ist ja auch nichts, wo man mal so easy reinkommt, ne? Man muss ja immer diese bestimmte Story haben und irgendwie so einen Aufsatz da ja auch schreiben und so weiter, ne? Insofern, gut, du hast ja eine sehr interessante Geschichte, das hat die wahrscheinlich dann ja überzeugt. Wir wollen ja vor allem heute über diese Brücke Deutschland-San Francisco sprechen. Und deswegen, ich habe mal gerade so ein paar Rapid-Fire-Questions an dich, um das nochmal einzudeuten, das Thema. Sag nochmal kurz für dich so Silicon Valley in einem Satz.
Aktuell ist es für mich das Epizentrum des KI-Zeitalters.
Der größte Denkfehler, den deutsche Gründer haben über das Valley?
Dass Leistung für sich spricht. Im Valley musst du sehr stark für dich werben und für dein Thema, sonst wirst du einfach nicht wahrgenommen in dem starken Wettbewerb.
Mhm. Der größte Denkfehler, den Amerikaner haben über Deutsche?
Ja, ich glaube, viele Amerikaner sehen Europa generell als Museum, in das man im Sommer hinfährt, um so ein bisschen das Leben zu genießen. Und sie unterschätzen total, was wir hier, weiterhin für unglaubliche Industrie und auch für eben Talent haben. Das höre ich doch häufiger.
Stanford Business School, hast du ja gerade schon gesagt, ist nicht billig. War das für dich das Geld wert? Kannst du das jetzt schon absehen?
Also so richtig weiß man es natürlich erst langfristig von der finanziellen Seite. Nicht jeder Business-Kurs war super herausragend, ja. Aber in der Breite bist du natürlich sehr, sehr nah an der Spitze der Forschung und der Lehre. Und dieses Netzwerk ist natürlich unglaublich. Insofern denke ich, ohne jetzt sozusagen 10 Jahre vorausschauen zu können, dass es auf jeden Fall aus meiner persönlichen Warte sich schon gelohnt hat.
Ja, ich will mal kurz einschieben, für Leute, die das jetzt nicht so eng verfolgen, aber was kostet einfach so eine Standard-Tuition? Also wenn man jetzt einfach heute auf die Homepage geht und sagt, ich will da ein MBA machen, was steht da als Listpreis?
Also mein Programm ist ein Einjahresprogramm. Das nennt sich MSX. Das ist ein Programm für Leute mit bisschen mehr Berufserfahrung. Selbe Kurse. Du sitzt quasi mit den klassischen MBA-Studenten im selben Hörsaal. Das kostet, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, so 150.000 für das gesamte Programm.
Okay.
Das heißt wahrscheinlich so ja doppelt bis dreimal so teuer wie ein vergleichbarer Kurs in Deutschland. Mhm. Dann muss man halt für sich selbst entscheiden, ist irgendwie das Drumherum einem das wert? Und genau, da hattest du mich eben schon gefragt.
Ja. Klar, ich meine, am Ende sind das halt noch die Opportunitätskosten, die dazukommen und man muss ja auch noch leben und so weiter. Ne? Aber es ist irgendwie trotzdem absehbar sozusagen. Gerade wenn es nur ein Jahr ist, es ist ja nicht irgendwie 3 Jahre leben und 3 Jahre kein Geld verdienen, sondern es ist ein Jahr kein Geld verdienen und noch Kosten, Logis, da bist du vielleicht irgendwie zwischen 250 und 500.000 irgendwie vom Invest. Aber ich glaube auch, das Netzwerk ist wahrscheinlich das Spannendste. Ne? Sag mal, bestes Investment deiner Karriere?
In die eigene Bildung und eigene Gesundheit. Also alles, was mich irgendwie up to date hält, ist das Wichtigste. Alles andere ist, glaube ich, zweitrangig.
Okay, und dann letzte Frage hiervon. Welcher deutsche Founder im Valley ist gerade am meisten underrated?
Ich weiß nicht, ob underrated, aber was mich sehr gefreut hat, ist den letzten YC-Batch zu sehen. Da gab es wirklich sehr viele, sehr starke deutsche Teams. Ich glaube, einige der von denen hat es doch schon in deinem Podcast. Ich glaube, von denen werden wir viel hören. Und ich weiß nicht, ob die Leute wissen, dass du ja auch Gründer bist und nicht hauptberuflich Podcaster. Und in unserem Austausch merkt man natürlich auch, was es für einen Unterschied macht, so im Epizentrum, wie ich eben sagte, zu sein. Und das merkt man auch daran, wie du deine Firma aufbaust.
Ja, danke. Genau, bepurple.ai, kleiner Werbespot hier. aber gut, genau, also lass uns mal über das sprechen, was wir eigentlich machen wollen, ne? Nämlich diese Brücke. Du schreibst es auch sehr viel auf deinem LinkedIn-Profil, dass du dich ja auch so ein bisschen als Brückenbauer siehst zwischen den verschiedenen Ökosystemen. Und ja, es gibt ja viele Themen wahrscheinlich, wo man da einsteigen können. Warum ist es für Deutschland gut, wenn Deutsche jetzt das Land eigentlich verlassen und hier nach San Francisco gehen?
Meine These ist, es ist sehr wichtig, dass wir eben am Zahn der Zeit sind, mit den Gründern, mit Leuten aus der Industrie, Investoren, Studenten, nicht um abzuwandern und dann Deutschland den Rücken zu kehren, sondern eben um den Austausch zu verbessern, woran wir ja auch gemeinsam arbeiten. Einfach um mitzubekommen, was ist wirklich die Frontier? Und das Wissen dann zurückzutragen nach Deutschland. Und ich glaube, um das richtig gut machen zu können, musst du halt eine Zeit dich irgendwie embedden in dem Ökosystem. Und es reicht nicht, einige Male für 1-2 Wochen einen Business-Trip rüberzukommen. Und insofern ist es mein Blick so auf das Thema.
Okay. Weil ich meine, man kann ja schon von so einem Brain Drain sprechen. Ne? Ich habe das ja auch im Podcast jetzt mehrfach schon gehabt, dass Leute gesagt haben, irgendwie, wir sind zu gut für Deutschland sozusagen. Also ich habe nicht den Anspruch, den ich habe, kann ich halt nicht erreichen. Und dann gehen halt die richtig guten Leute gehen dann halt raus. Und es ist halt die Frage, ob sie dann jemals zurückkommen. Ne? Auf der anderen Seite kann man natürlich schon eben auch sehen, dass Leute dann viel eben mit dem deutschen Markt zusammenarbeiten. Machen wir ja auch. Wir verkaufen sehr stark auf den deutschen Markt und arbeiten mit Deutschen. Wir stellen auch Leute in Deutschland dann an und so. Also das passiert ja schon. Aber ich frage mich ja halt trotzdem immer so, ist es gut, wenn die Leute alle in Silicon Valley kommen oder könnte es halt auch vor Ort eben halt mehr geben? Und vor allem, was können die Leute halt dann hier aus dem Silicon Valley lernen? Ne?
Ja, ich denke, ein Punkt dazu ist noch, aktuell ist es super schwierig, wenn du einmal drüben bist, dann dich zu entscheiden, zurückzukommen. Ja, und da müssen wir auch an ganz verschiedenen Stellen dafür sorgen, dass es eben eine Attraktivität gibt, zurückzukommen. Andere Länder haben es sehr gut geschafft, zum Beispiel denke ich da an Taiwan oder an Israel, wo es einen tollen Austausch gibt in beide Richtungen, ja, bidirektional und eine Durchlässigkeit. Das musst du eben an ganz verschiedenen Punkten unterstützen. Und ich glaube, so kann da halt dann wirklich was Tolles draus werden.
Und auf der Kapitalseite siehst du da also als VC siehst du da so ein bisschen die Unterschiede. Ich merke das hier häufig, dass auch deutsche Gründer sagen, ich werde auf keinen Fall Kapital aus Deutschland raisen, weil die viel zu engstirnig sind und so. Ich habe ehrlicherweise ein ganz anderes Bild, aber wie siehst du das da? Muss ich da noch viel mehr ändern? Sind die Tickets zu klein? Sind sie zu ängstlich? Wie siehst du das?
Ich glaube, was du in den USA viel leichter machen kannst, ist mit einem super Team und einer überzeugenden Idee und einem gewissen Momentum Geld zu raisen, ohne dass du tatsächliche Traction hast. Und das setzt ja voraus, dass derjenige, der dir Geld gibt, ein gewisses Vertrauen darin hat, dass du irgendwie was aufbaust, was eine gewisse Relevanz haben wird. Ich glaube, da sind wir nicht immer, aber vielleicht schon häufig dann in Deutschland und ich glaube generell in Europa eher noch in dieser Mentalität, ja, wir kontrollieren unsere Investments und nicht wir befähigen unsere Gründer irgendwie groß zu denken. Und da sind wir wieder beim Mindset, ne? Wie funktioniert dieses Flywheel, das sich dann selbst verstärkt? Und da wünschte ich mir, dass wir das vielleicht ein bisschen mehr auch in Deutschland sehen könnten.
Ich glaube, die Nummer eins Sache, die ich sehe, ist so dieses gerade Early Stage Conviction im Investing, ne? Dass du hier mit VCs sprichst, die treffen dich einmal, vielleicht ein zweites Mal, innerhalb dann aber auch von 2-3 Tagen und dann sagen sie halt entweder hopp oder flop oder wie sagt man, auf jeden Fall, da wird relativ schnell auch über einen größeren 6-stelligen Betrag eben eine Entscheidung getroffen, wohingegen in Deutschland dann ja, und dann müssen wir nochmal mit dem Kunden sprechen und dann ist dann nochmal eine Schleife und dann nach 4 Wochen und dann ist aber dann ist der Deal schon abgefahren, so, ne? Weil dann ist die Firma halt gefundet, so, ne? Also wenn man als deutscher VC in YC-Startup investieren kann, dann kann man halt nicht einen Monat warten, bis man die Entscheidung trifft, ne?
Genau, und ich denke, das wäre mein zweiter Punkt. Du hast natürlich hier auch einen viel größeren Wettbewerb, ja, weil Anthropic und OpenAI gibt es eben auch nur ein paar. Und jeder will dabei sein und du hast, ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gesehen hatte, ist so irgendwie den Faktor 20 bis 30 an Investmentvolumen in USA versus in Deutschland. Das heißt, viel mehr Kapital jagt halt dann irgendwie diese guten Teams, sodass du einfach schnell sein musst. Ja, und vielleicht haben wir da von der Seite dann auch einfach andere Voraussetzungen, so dass man es sich teilweise leisten kann, sich diese Zeit zu nehmen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist doch dieser Mindset-Punkt trotzdem valide, ja, dass selbst wenn du dir mehr Zeit nimmst, du vielleicht trotzdem nicht den 3-Jahres-Fahrplan, 3-Jahres-Businessplan nachfragen musst in der
Runde. Ja. Naja, die Frage hatte ich jetzt auch ein paar Mal tatsächlich. Okay. Ja, also weshalb wir ja wirklich hier sprechen, vor allem ist, weil wir so ein bisschen anteasern möchten, dass wir am 15. Oktober, ich hoffe, das Datum ist richtig, aber ja, auf jeden Fall Mitte Oktober, wir packen es in die Shownotes, ein Event veranstalten zusammen. Und vielleicht willst du mal erzählen, was wir da Großes vorhaben.
Genau, also Wir haben je nach Schätzung 20.000 bis 30.000 Deutsche im Silicon Valley. Vielleicht kennst du andere Zahlen, das war mein letzter Stand. Wir haben insgesamt in Stanford und in Berkeley sind es, glaube ich, über 500 oder 400 deutsche Studenten. Also wir haben eine riesige Repräsentanz, die lose organisiert ist, viel natürlich auch über deinen ganzen Einsatz. Aber was wir, glaube ich, noch nicht wirklich haben als deutsche oder deutschsprachige Community, ist eine Plattform, die für insbesondere eben Business-Themen Leute zusammenbringt, lokal die Community, aber dann eben auch diese Brücken in die Heimat schlägt. Und ich denke, dass uns das sehr gut tun wird, zu unserer vorherigen Diskussion zurück, dass wir irgendwie diese Brücken bauen und dass wir Leute, die ähnlich denken, an einen Tisch bringen oder in einen Raum bringen, um das eben gemeinsam zu ermöglichen.
Und werd mal konkret, was haben wir uns vorgestellt? Also wie muss so ein erfolgreicher Tag aussehen?
Niemand wird kommen oder denken, es war super, wenn es halt ein weiteres tolles Networking-Event war, sondern es muss wirklich was bei herumkommen, ja. Und was kann es sein für Gründer? Natürlich insbesondere Kapital und Kunden, für Investoren, dass sie gute Teams kennenlernen, und zwar Investoren, die vielleicht aus Deutschland kommen oder für deutsche Fonds arbeiten, aber auch natürlich diese Connection zu den Top-Fonds im Silicon Valley zu ermöglichen und ihnen zu zeigen, hey, das ist irgendwie die deutsche Gründer-Community. Ich hatte das vor ein paar Wochen im Kleinen mit einem Partner von Sequoia bei einem kleinen Dinner gemacht und der war ganz überrascht, wie irgendwie hochqualitativ diese deutschen Gründer waren, ja, und das können wir, glaube ich, einfach noch viel mehr machen und da sehr selbstbewusst auftreten, um den Connect herzustellen. Und als dritter Punkt noch die Industrieentscheider, die eben auch merken, hey, wir müssen schauen, wie wir irgendwie diese ganze neue Technologie, die gerade rüberschwappt oder vielleicht rüberschwappt aus dem Valley, für uns als Chance begreifen. Und da gibt es natürlich auch viele in Deutschland. Und dass die sich aufs Valley einlassen können, diese Gespräche haben, insbesondere auch den Mindset zu haben, ja, eben nicht vielleicht bei einem Meeting in, also Stuttgart oder Berlin, sondern eben mit ein bisschen mehr Freiraum sich darauf einlassen können in San Francisco. Und dann haben wir, glaube ich, einiges geschafft, wenn wir das hinbekommen.
Okay, also wir bringen auf jeden Fall Leute hier im House of AI zusammen, irgendwie 80 bis 100 Leute, geile Speaker, geile Gründer, ein paar Investoren hier aus dem Valley, also wirklich die besten Deutschen sozusagen auf der Bühne. Wenn ich jetzt ein Head of Digital Transformation oder ein CEO bin von Mittelstandsunternehmen oder jemand halt als Entscheider, der in Deutschland das hier vielleicht hört und überlegt, herzukommen, warum sollte der herkommen? Also was glaubst du, der CEO kann das vielleicht selber entscheiden, aber wenn jetzt der Head of Digital Transformation zu seinem CEO sagt, ich will jetzt nach San Francisco, weil da möchte ich einen Tag im House of AI mit ein paar Deutschen rumhängen, was ist der kurze Pitch, den diese Person sagen sollte, damit er das approved bekommt?
Auf jeden Fall mindestens eine gute Handvoll relevanter Kontakte, die zu tatsächlichen Investments, Kunden oder Partnerschaften führen können. Und natürlich ein klares Verständnis, was auf die deutsche Industrie zukommt, so dass man so weit wie möglich an diese Frontier herankommt, um die wichtigen Weichen zu stellen für die nächsten 5 bis 10 Jahre im Unternehmen.
Und glaubst du, wir können auch irgendwas drumherum machen? Also wir sind ja beide, passionierte Läufer. Ich habe deine Garmin-Uhr gerade wieder an deinem Handgelenk gesehen. Steht auch auf deinem LinkedIn-Profil. Machen wir noch ein bisschen Sport irgendwie? Oder was glaubst du, was können wir noch drumherum machen? Ein geiles Dinner noch dahinterher? Was ist der Plan?
Man muss ja dazu sagen, das ist quasi das MVP-Event. Wir freuen uns auch über Ideen aus der Community. Aber für Läufe oder Radfahrten und ähnliches bin ich immer zu haben. Und in San Francisco gibt es natürlich auch ganz viele tolle Restaurants.
Das ist in der Tat richtig. Ja, also was soll jetzt jemand machen? Also ich würde sagen, wir packen den Link zu unserer Anmeldeseite oder unserer Application-Page. Wir haben ja nicht so viel Platz hier, ne? Wir haben nur so für 80 bis 100 Leute Platz im House of AI. Den packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Müssen wir sonst noch irgendwas teilen? Mitte Oktober, wie gesagt, das Datum müssen wir dann nochmal validieren, ob ich das richtig gesagt habe. Aber ich glaube, es ist der 15. Oktober. Aber
so habe ich es auch in Erinnerung.
Ja, korrekt.
Ich habe viele Zuschriften bekommen aus meinem Netzwerk. Es kommen natürlich auch sehr viele Leute irgendwie nach Stanford und möchten sich gerne treffen und sich das alles anschauen und sich einbringen. Ja, und sagen, hey, wie können wir hier irgendwie dieses ganze Ökosystem und diese ganze Community besser hebeln? Und da hatten wir schon ein paar tolle Ideen. Und wenn Leute sich einbringen wollen, manche der Studenten haben schon ihr Interesse angemeldet, aber vielleicht auch Gründer, Investoren, Leute aus der Industrie, dann sind wir natürlich sehr daran interessiert, dass wir es gemeinsam hier idealerweise irgendwie langfristig schaffen, eine Plattform zu bauen, die einfach Added Value darstellt für Leute in der Community, in den USA, aber insbesondere auch in der Heimat.
Ja, geil. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Die Bewerbung geht jetzt los. Ich frage ja eine Frage immer jeden meiner Gäste, und zwar, was ist eine Sache, die dich total ausmacht, die nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht? Hast du irgend noch ein Special Skill, außer lange und schnell zu laufen?
Ja, also die Amis sagen, you stole my thunder. Es wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. Ich laufe gern Marathons, aber vielleicht eine Anekdote. Ich kombiniere das Laufen sehr gerne damit, irgendwie die Welt zu entdecken. Ja, und laufe gerne Marathons auf verschiedenen Kontinenten, in Amerika, in Europa, in Asien. Und einer der eindrücklichsten Läufe war tatsächlich der Pyongyang-Marathon in Nordkorea, den ich vor einigen Jahren gelaufen bin. Der einem einen ganz anderen Zugang zu den Leuten und zu dem Land gibt, als wenn du da mit einem Bus irgendwie von Monument zu Monument gekarrt wirst.
Selbst das ist ja schon schwierig, da reinzukommen und dann auch noch da den Marathon zu laufen. Was für Zeiten sprechen wir dann so? Also was ist so deine Zielzeit im Moment?
Ich trainiere gerade auf meinen ersten Marathon unter 3 Stunden. Fingers crossed. Momentan bin ich so noch eine Viertelstunde langsamer unterwegs. Also.
Okay. Aber auch das ist ja schon ein Hochleistungsniveau sozusagen. Also Chapeau und gut ab dazu.
Ich glaube, ambitionierter Hobbyläufer.
Ja, Hochleistung
sind wir noch nicht ganz.
Ja, ja, aber ich meine, wir werden ja auch nicht jünger, ne? Wir sind ja ungefähr ähnlich alt. Und ja, viele Leute schaffen das ja auch erst irgendwie Ende 30, Anfang 40 in so ein Zeitspektrum irgendwie zu kommen, ne? Also ich bin auf jeden Fall davon etwas entfernt, leider. Ich mache ja lieber kurz und hart.
Okay.
Mensch, Christian, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass wir das hier zusammen machen, dass wir da jetzt den Sommer zusammen in der Planung verbringen. Da freue ich mich sehr drauf. Und wir sehen uns bald. Und für jeden, der das hier gehört hat, geht auf die Seite und guckt euch das an. Und vielleicht sehen wir uns dann im Oktober in Person hier im House of AI. Ich danke dir.
Vielen Dank und wir freuen uns auf alle.
Bis dann. Tschö.
Ciao.
So, das war's schon wieder mit dem Podcast mit Christian Weniger. Ihr findet ihn bei LinkedIn. Und alle anderen Action-Items sind sicherlich klar. Ach, eine Sache noch. Unsere WhatsApp-Community werden wir auf jeden Fall stark dafür benutzen, einfach auch über den Event zu sprechen. Insofern könnt ihr da aktuelle Informationen euch suchen. Ich danke wie immer Tobi Nothelfer, mit dem produziert diesen Podcast. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.